Bonjour und schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Ich bin Felicia, 30 Jahre alt, heiße bei Instagram feli_in_paris und ich habe gerade mal bei Spotify reingeschaut, wie viele Bewertungen da mittlerweile sind. Das sind jetzt über 60, das freut mich natürlich total. Das ist auch sozusagen die Anerkennung für das, was ich hier mache und das natürlich auch, wo andere neugierig auf diesen Podcast werden, was ich hier so erzähle. Deswegen, falls ihr noch nicht bewertet habt bei Spotify oder über die App, über die ihr hört, dann macht das doch gerne nebenbei. Das ist ja der Vorteil vom Podcast hören, wenn ihr nicht gerade im Flugzeug sitzt und den Flugmodus anhabt oder in der Metro sitzt und kein Netz habt oder auf dem Fahrrad sitzt oder hinterm Lenkrad. Heute geht es hier im Podcast um das Thema Mehrsprachigkeit. Und bevor ich mich intensiver mit diesem Thema beschäftigt habe, dachte ich oder hatte ich so diese Idee reçue, würde der Franzose sagen, der Franzose an sich, dass man ein Kind mit zu vielen Sprachen überfordern könnte. Und ich habe auch schon mal mitbekommen, dass Kinder, deren Eltern mehrere Sprachen mit diesen Kindern gesprochen haben, ein reinstes Kauderwelsch gesprochen haben. Und ich dachte mir, bevor ich Mutter wurde und bevor ich mich mehr mit dem Thema befasst habe, warum tun manche Eltern das ihren Kindern an? Man kann doch dem Kind keinen Gefallen damit tun, wenn es keine Sprache so richtig kann und wenn es alle Sprachen vermischt. Die Fakten sagen aber etwas ganz anderes und die Wissenschaft auch. Und wenn man die OPOL-Strategie anwendet, darüber habe ich ja schon genauer in der Folge Nummer 2 gesprochen, also OPOL steht für One Parent, One Language, dann gibt es eigentlich nicht zu viele Sprachen. Das heißt, wenn man konsequent, also wenn ein Erwachsener konsequent eine Sprache mit einem Kind spricht, dann braucht man sich bei 3 oder 4 Sprachen, um was es hier heute vor allem gehen soll, keine Gedanken machen, dass das zu viel sein könnte. Es gibt allerdings gewisse Regeln, darüber spreche ich auch schon in dieser Theoriefolge, sage ich mal, in der Folge Nummer 2. In der Folge Nummer 3 ging es ja eher so um Anwendungsbeispiele, aber in der zweiten Folge sage ich ja auch, also das sagt auch die Wissenschaft, dass man zum Beispiel 15 Minuten am Tag mit dem Kind die Sprache sprechen sollte, die man ihm beibringen möchte. Also wenn man nicht diese 15 Minuten aufbringen kann, dann sollte man es sich tatsächlich gut überlegen. Ich denke und merke aber, dass diese Angst, dass wir unsere Kinder überfordern könnten mit zu vielen Sprachen, eigentlich eine Erwachsenenangst ist sozusagen. Denn die Kinder nehmen die Sprache auf wie Schwämme. Man sagt das immer so, ne? Also auch im Französischen, les enfants sont comme des éponges, die Kinder sind wie Schwämme. Aber ich sehe das jetzt auch tatsächlich an meiner Tochter. Also ich habe eine 2-jährige Tochter und ja, also ein Beispiel, sie zeigt auf ihren Kopf, sagt Tête, zeigt auf ihre Stirn, sagt Front und ich denke mir, kennt sie denn das Wort Stirn? Klar, sie spricht viel mehr Französisch, da mache ich mir auch überhaupt gar keine Gedanken mehr, seitdem ich mich eben ja intensiver mit dieser Thematik befasse. Da denke ich mir dann eben, es ist normal, dass sie natürlich mehr ihre Umgebungssprache spricht und aufnimmt und wiederholt. Und ihr Vater, also mein Mann, spricht ja auch nur Französisch mit ihr. Und sie war ja bis jetzt vor ein paar Wochen den ganzen Tag, tagsüber unter der Woche bei einer Tagesmutter, also wurde fremdbetreut und diese Tagesmutter hat auch nur Französisch mit ihr gesprochen, sodass es ja klar ist, dass sie viel mehr französischen Input bekommt den ganzen Tag. Jedenfalls habe ich dann, um bei dem Beispiel mit der Stirn zu bleiben, auf Deutsch wiederholt, genau, das ist deine Stirn, le front, die Stirn. Und wir haben das Thema gewechselt und am nächsten Tag habe ich mich gefragt, ob sie das Wort wohl immer noch kennt oder ob sie es wieder vergessen hat, wovon ich ausgegangen war. Und ich habe sie dann eben gefragt, Emily, wo ist deine Stirn? Und sie zeigt mir die Stirn. Und da war ich echt total verblüfft. Und das hat mir irgendwie mal wieder gezeigt, wie schnell Kinder ja Sprache aufnehmen und was für einen Gefallen wir ihnen tun, wenn sie so leicht eine neue Sprache lernen und es sich nicht erarbeiten müssen, so wie ich damals zum Beispiel mir mit Französisch wirklich am Anfang total schwer getan habe. Dazu kommt übrigens auch noch mal eine eigene Folge zum Thema französische Sprache lernen. Ich habe es mir wirklich schon mit 10 Jahren schwer gemacht, Vokabeln zu lernen oder mich auch teilweise geweigert. Also mit 10 kann man ja auch noch super gut lernen, aber also ich fand es halt wirklich nicht einfach. Und Ich dachte mir dann so, sie hat einfach so ein krasses Gedächtnis, sie merkt es sich einfach, es ist total egal, ob ich jetzt Front oder Stirn sage, es ist für sie wirklich das Gleiche. Also sie hinterfragt das einfach gar nicht, das ist einfach so, ob das jetzt Front oder Stirn ist, total egal. Es geht einfach um die Sache und sie nimmt das einfach so hin. Sie denkt sich jetzt nicht irgendwie wie ein Erwachsener, ich kenne doch schon ein anderes Wort dafür, warum sagt Mama jetzt Stirn dazu? Trotzdem spricht sie auch einen ganz schönen Mischmasch, wo ich mir auch immer so denke, uah. Also da muss man wirklich dann selber als Erwachsener konsequent sein und wirklich, ja, nur diese eine Sprache sprechen. Es passiert mir auch immer mal wieder, dass ich dann französische Wörter einfließen lasse oder dadurch, dass ich auch mit meinem Mann auf Französisch spreche, dass man dann irgendwie doch mal einen Satz auf Französisch sagt und dann guckt mich mein Mann böse an und erinnert mich daran, dass ich den Satz dann nochmal auf Deutsch wiederhole. Aber ja, bei meiner Tochter ist es wirklich so, zum Beispiel, wenn die Windel voll ist, dann sagt sie mir, couche, schnell, outre. Also couche, die Windel auf Französisch, schnell auf Deutsch und outre auf Französisch. Also sie macht jetzt drei Wortsätze. Und was ich auch total faszinierend finde, letztens habe ich ihr mein Handy gegeben, da hat sie wieder irgendein Dessin-Anime geguckt. Ich weiß nicht mehr, ob Trotro oder Peppa Pig, irgendein altersgerechtes Kindervideo. Und plötzlich höre ich Lieder auf Englisch und dachte mir, hey, die habe ich doch gar nicht angemacht. Und sie hat dann schon mit ihrem Finger so runtergescrollt. Das finde ich total faszinierend, wie Kleinkinder schon mit Smartphones umgehen, also ein bisschen unheimlich. Ich wusste gar nicht, dass man da einfach so ganz leicht hochswipen kann bei YouTube und dann auf die anderen Videos kommt. Ich habe das echt so richtig oldschool immer weggemacht, das Video, und dann auf ein neues geklickt. Meine zweijährige Tochter zeigt mir, wie man mein Smartphone bedient. Und jedenfalls hat sie dann eben, ja, englische Kinderlieder eingestellt und fand das irgendwie spannender als das, was ich ihr da eingestellt hatte. Und da musste ich wieder an diese Netflix-Serie denken. Da gibt es eine Dokumentarreihe, die heißt auf Deutsch Das erste Lebensjahr und auf Englisch einfach nur Babies. Die haben Jerome und ich uns im ersten Lockdown komplett reingezogen, als Emily abends geschlafen hat, also noch ganz, ganz klein war. Und das war total faszinierend. Also wie Kinder Sprache lernen, da geht es eben in einer Folge um den Spracherwerb. Und ja, das ist einfach faszinierend, dass Kinder so wissbegierig und neugierig sind und sich mehr für das interessieren, was sie noch nicht kennen, als das, was sie schon kennen. Also da in dieser Serie sieht man eben, wie Experimente gemacht werden, dass sich schon Säuglinge in die Richtung bewegen, also zu den Lauten, die sie nicht kennen, und nicht in die Richtung zu den Lauten, die sie einordnen können. Und ich frage mich dann manchmal, wann wir eigentlich so unflexibel werden im Leben. Also wir Erwachsenen, weil eigentlich mögen wir ja grundsätzlich, ich verallgemeine jetzt hier, aber grundsätzlich mögen wir ja keine Veränderungen. Oder ja, eigentlich sind wir ja stolz darauf, wenn wir schon etwas können und wenn wir schon etwas geschafft haben. Wenn man jetzt Klavier spielt zum Beispiel. Also ich weiß noch, als ich ja Klavierunterricht hatte, ich habe immer lieber die Lieder gespielt, die ich schon kannte, anstatt ein neues zu lernen. Das Neue zu lernen erfordert mehr Grips als das, was wir eben schon spielen können auf dem Klavier. Und also die Sprachen einfach von vornherein so mitzubekommen, das ist einfach wirklich eine Chance. Das nochmal so als kleines Plädoyer vorweg. Ich folge auch bei Instagram mehreren Profilen, die sich mit dem Thema befassen. Unter anderem die_Linguistin. Da war ich auch jetzt am 16.05. bei einem Webinar, habe daran teilgenommen, einfach weil es mich mal interessiert hat, was sie dann aus wissenschaftlicher Sicht zu dem Thema sagt. Also sie ist Doktorin in Sprachwissenschaft und sie teilt auch sehr viele Inhalte bei Instagram. Zum Beispiel hat sie am 14.05. ein Reel geteilt, da musste ich auch schmunzeln und das trifft es genau. Und damit möchte ich dann auch diese Einleitung beenden und den Übergang schaffen zu den Erfahrungsberichten. Sie schreibt oder sie sagt in diesem Reel, es ist unvorstellbar, mit welcher Leichtigkeit Kinder Sprachen lernen. So, jetzt höre ich auch schon fast auf zu quatschen. Ihr hört fast nicht mehr mich in dieser Folge, sondern ihr hört jetzt drei Erfahrungsberichte von drei dreisprachigen beziehungsweise sogar einem viersprachigen oder jemandem, dessen Tochter viersprachig aufwächst. Denn er ist Deutscher, lebt hier in Frankreich. Seine Frau ist Koreanerin, spricht Koreanisch mit der Tochter. Sie haben, bevor sie nach Paris kam und wo ich ihn kennengelernt habe, in New York gelebt. Das heißt, sie haben Englisch gesprochen und die Tochter ist auch auf einer englischsprachigen Schule. Und jetzt ist sie aber in Frankreich in der Schule und lernt eben auch Französisch als vierte Sprache. Aber zu Hendrik komme ich erst am Ende dieser Folge. Jetzt soll es erstmal um die zwei Dreisprachler gehen. Und zwar habe ich allen dreien, bevor ich sie jetzt nochmal näher vorstelle, die gleichen Fragen gestellt. Die erste Frage, die ich gestellt habe, war: Welche Sprachen sprecht ihr zu Hause mit euren Kindern oder welche Sprache haben eure Eltern mit euch gesprochen, als ihr selber Kinder wart? Die zweite Frage war: Was hat euch motiviert oder was hat eure Eltern motiviert, euer Kind zwei- oder dreisprachig zu erziehen? Die dritte Frage, die ich gestellt habe, welche Strategie wendet ihr an oder haben eure Eltern angewandt, hängt natürlich auch oft damit zusammen, in welchem Land man lebt und welche Muttersprache die Eltern haben, ne? Also selten ist es ja so, dass jemand sich bewusst dafür entscheidet, eine Fremdsprache mit dem Kind zu sprechen, wobei auch in meinem Freundeskreis es das gibt, also der deutsche Vater spricht nur Englisch mit den Kindern, die Mutter ist Deutsch-Französin, spricht nur Französisch und sie leben in Deutschland. Also die Kinder wachsen wirklich komplett dreisprachig auf, was eben den Eltern auch wichtig war. Deswegen machen die das so. Aber ich ziele da so ein bisschen auf das ab, was ich auch schon in der zweiten Folge erzählt habe. Also es gibt ja eben diese Opol-Strategie, die ganz bekannt ist oder ganz beliebt, die einfach sehr gut funktioniert. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel zwei Franzosen, die in Deutschland leben, da macht es dann mehr Sinn manchmal, oder es wird dann empfohlen, auch von Linguisten, die Minderheitssprache zu sprechen. Also in dem Fall zu Hause eben Französisch zu sprechen, weil man ja eh außerhalb des Hauses nur Deutsch hört, wenn man in einem deutschen Schulsystem ist zum Beispiel. Deswegen die Frage, welche Strategie wendet ihr an? Das sind jetzt so die zwei bekanntesten, ne? Einmal, dass man die Minderheitssprache spricht und die Opol-Strategie. Es gibt noch zwei andere, aber ich wiederhole mich jetzt nicht. Hört gerne nochmal in die Folge rein, wenn es euch interessiert. Dann die vierte Frage: Wie bringt ihr die Kinder mit der weniger gesprochenen Sprache in Berührung, also mit der Minderheitssprache? Fünfte Frage war: Wie weckt ihr in den Kindern den Wunsch, mehrsprachig aufzuwachsen? Dann habe ich nach Schwierigkeiten gefragt, die auftauchen können. Und zuletzt wollte ich Mutmacher hören oder Tipps, die eben die Betroffenen, in Anführungsstrichen, an andere weitergeben können. Ja, ihr könnt gespannt sein, welche Antworten auf die Fragen kamen. Ich habe ja schon in der zweiten Folge auch Julia angeteasert und dann kam die Dreisprachigkeitsfolge ewig nicht, jetzt erst ein Jahr später. Da habe ich ja schon ihr Deutschniveau bewundert oder mich gewundert, wie das sein kann, dass Deutsch ihre dritte Sprache war, denn ihr hört gleich, dass ihr nichts hört, also dass ihr nicht hört, dass Julia eben nicht Deutsch-Erstmuttersprachlerin war. Aber hört doch einfach selbst, was Julia zu erzählen hat. Es ist super spannend, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. So, jetzt Ton ab für Julia.
Ich wollte jetzt mal ein bisschen über meine Zwei- und Dreisprachigkeit erzählen. Und zwar, ja, habe ich mit meinen Eltern zu Hause Portugiesisch und Französisch gesprochen. Das sind ihre jeweiligen Mutter- bzw. Vatersprachen. Genau, meine Mutter kommt aus Brasilien und daher Portugiesisch und mein Vater eben aus Frankreich und daher Französisch. Genau, das war eigentlich schon immer so, dass ja seit meiner Geburt mit mir quasi die jeweilige Bezugsperson, also zum Beispiel mein Vater, dann eben nur auf Französisch mit mir gesprochen hat oder meine Mutter eben nur auf Portugiesisch. Und ich würde sagen, motiviert hat sie, ja, ich würde sagen, das war nicht mal so eine krasse Frage für meine Eltern, dass irgendwie, ob sie das so machen wollten, sondern irgendwie ganz natürlich, weil wir zwar damals schon in Deutschland gelebt haben, also ich wurde auch in Deutschland geboren, aber es für sie beide unvorstellbar gewesen wäre, ihre Kinder nicht in ihrer eigenen Muttersprache zu erziehen. Allein schon, weil meine Mutter immer sagte, sie hätte wahnsinnig Angst, mir quasi, selbst wenn es ganz, ganz kleine Flüchtigkeitsfehler sind, die beizubringen. Und auch natürlich so ein emotionales Argument, dass man sich in seiner Mutter- oder Vatersprache, sage ich jetzt einfach mal, doch irgendwie, ja, wohler fühlt. Ich denke da immer an so Sachen, dass auf Portugiesisch gibt es ganz viele so Kosenamen für Kinder oder so ganz spezifische Namen für Kinder und allein sowas wäre ja alles weggefallen und es wäre auch irgendwie super unauthentisch gewesen, glaube ich auch. Auch weil Sprache ja weit über, sagen wir mal, irgendwie jetzt nur das Vermitteln von Informationen geht, selbst bei Kindern, sondern ja auch schon was Kulturelles hat. Und zum Beispiel haben wir auch wahnsinnig viel irgendwie brasilianische Musik gehört oder auch, ja, ich weiß noch, dass ich quasi alle, also wirklich alle Disney-Filme nur auf Portugiesisch oder Französisch kannte. Und mir auch anfänglich die ganzen Kindergeschichten, die ich irgendwie gehört habe, also auch sowas wie Märchen und so, das wurde mir eigentlich immer nur auf Portugiesisch oder Französisch vermittelt. Also ich glaube, ich habe auch nur so Zugang zu quasi dem riesigen, ja, diesen kulturellen Hintergrund meiner Eltern kriegen können, weil sie eben jeweils auf ihren Muttersprachen mit mir gesprochen haben. Und dann, wie man jetzt wahrscheinlich auch schon gehört hat, ja, ich weiß nicht, ob man das eben Strategie nennen kann, aber sie haben schon irgendwie halt darauf geachtet, dass das nicht allzu verwirrend wird. Also ich meine, gerade zweisprachig ist ja schon eine Herausforderung, aber Dreisprachigkeit war bei mir eben insofern gegeben, als dass ich ja im Kindergarten oder mit Freunden oder so halt auch noch Deutsch sprach und sie sich dann, glaube ich, gedacht haben, so, okay, gut, wir machen das jetzt wenigstens so, dass jedes Elternteil nur in einer Sprache mit dem Kind spricht. Auch wenn meine Eltern zum Beispiel untereinander durchaus mal die Sprache gewechselt haben, haben sie das mit mir eigentlich fast nie. Du meintest ja auch schon mal, dass es da so eine quasi so eine Regel gibt, so one parent, one language. Aber ich kenne mich jetzt wahrscheinlich zu wenig aus, um zu sagen können, dass das jetzt irgendwie auch wissenschaftlich belegbar ist, dass das besser so ist. Aber ich hatte jetzt zumindest auf jeden Fall den Eindruck, dass es weniger verwirrend war. Weil es ja ohnehin, glaube ich, gerade für Außenstehende natürlich verwirrend war. Und auch als Kind habe ich natürlich dieses ganz, ganz, ganz weit verbreitete Phänomen gehabt, dass ich dann irgendwie den Satz auf Französisch begonnen habe, mir zwischendrin zwei portugiesische Wörter eingefallen sind und ich dann den Satz auf Deutsch beendet habe. Das heißt, ich glaube, es war schon gut, dass wenigstens meine Eltern da so eine, ja, sagen wir mal, relativ klare Linie gefahren sind mit der jeweiligen Sprache, die sie gesprochen haben. Auch noch ein interessanter Aspekt ist ja sicherlich, wie so die Verteilung der Sprachen war, also was man am meisten gesprochen hat, ob es eine sogenannte Minderheitssprache gab. Und da würde ich sagen, dass es natürlich sich so über das Leben gesehen dann einfach so ein bisschen verschoben hat. Also es war so ein bisschen eine dynamische Veränderung von anfänglich einer klaren Dominanz des Portugiesischen und des Französischen, einfach weil man natürlich als Baby oder Kleinkind die meiste Zeit dann doch mit seinen Eltern verbringt. Und das hat sich dann aber eben verschoben, als ich dann im Kindergarten ja mit dem Deutschen in Kontakt gebracht wurde. Und da hat meine Mutter dann mir auch erzählt, dass sie eben schon bevor ich dann in den Kindergarten gegangen bin, dass sie mich so langsam daran geführt hat. Also das heißt, wir haben uns halt ohnehin regelmäßig mit irgendwelchen Kindern auf dem Spielplatz getroffen. Und dann hat sie eben schon sehr darauf geachtet, dass ich quasi so, was weiß ich, 3, 4 oder 5 Mal die Woche halt schon irgendwie auch Kontakt mit der deutschen Sprache hatte. Wohl bemerkt, dass ich den Kontakt ja auch davor schon hatte, weil ich ja auch quasi Mitglieder in meiner Familie habe, die deutsche MuttersprachlerInnen sind. Und das heißt, genau, mit denen habe ich dann natürlich auch schon Deutsch gesprochen. Vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, dass ich halt eben nicht bei irgendwie einer Tagesmutter oder in der Krippe oder sowas war. Da hätte ich dann ja sogar noch früher, also schon im Kleinkindalter, sehr viel mit der deutschen Sprache zu tun gehabt. Das kam bei mir einfach ein bisschen später, weil ich quasi erst im Kindergarten dann in so einer richtigen Institution quasi war, in der man vorrangig oder nur Deutsch sprach. Genau, das heißt, ja, so ein langsames Heranführen, würde ich sagen, das gab es auf jeden Fall. Und ja, also was man auch bei dieser Dreisprachigkeit bei mir sagen muss, das war natürlich schon auch herausfordernd. Also ich kann mich super gut an so ein wahrscheinlich für mich traumatisches Erlebnis erinnern, dass ich einen Vortrag in der Grundschule gehalten habe und mir wirklich ganz viele Wörter, so Alltagsgegenstände, einfach nicht eingefallen sind. Also ich erinnere mich da vor allem daran, dass ich nicht mehr wusste, was Staubsauger auf Deutsch heißt. Die ganze Zeit kam mir halt wirklich nur auf allen möglichen quasi anderen Sprachen Staubsauger im Kopf, aber halt nicht das deutsche Wort. Und das war natürlich schon irgendwie herausfordernd, gerade weil das dann ja super seltsam war, weil man sich dachte, hä, das ist doch ein super einfaches Wort, wurde ich dann irgendwie auch von einer Freundin gefragt, so, hä, warum wusstest du das nicht? Und ich war nur so, ja, zu Hause sage ich halt nie Staubsauger. Also mal davon abgesehen, dass man als Kind ja ohnehin vielleicht noch nicht so wahnsinnig aktiv im Haushalt ist, hat man halt schon gar nicht so Alltagsgegenstände bei mir zu Hause auf Deutsch gehört. Das ist einfach quasi nicht passiert. Das heißt, es war irgendwie schon schwierig. So gerade die ersten Jahre würde ich dann sagen, also so, wenn man sich halt ohnehin erst so einfinden muss und auch vielleicht, ja, so auch die Blicke von anderen, die man dann bekommen hat. Wir wurden zum Beispiel wirklich extrem oft auf offener Straße angesprochen oder auch erstmal ganz lange angestarrt, weil Leute einfach nicht wussten, welche Sprache wir sprechen. Und dann so, entschuldigen Sie, was sprechen Sie da? Weil ja immer meine Mutter quasi auf Portugiesisch irgendwas sagte, mein Vater auf Französisch antwortete und wir einfach nur in einem, also mein kleiner Bruder und ich, in einem absoluten Mischmasch. So nach und nach habe ich dann aber gemerkt, dass es eben, eine wahnsinnige Bereicherung ist. Und das war, glaube ich, für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis, vielleicht auch um so ein wenig auf die Frage zu antworten, wie meine Eltern dann auch so in uns Kindern dann den Wunsch geweckt haben, dreisprachig aufzuwachsen, war dadurch, dass sie neben diesen, sagen wir mal, etwas vielleicht schwierigen Elementen oder schwierigen Erfahrungen halt dann auch immer gezeigt haben, was es für wahnsinnige Vorteile hat. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich bei den ganzen Familienurlauben, egal ob in Brasilien oder in Frankreich, halt nicht mit meinen Cousinen und Cousins hätte spielen können. Das wäre ja, also gerade als Kind ja wirklich eine furchtbare Vorstellung, sozusagen sich da irgendwie nicht ausdrücken zu können. Also ich glaube, sie haben es dann eben recht schlau gemacht, weil sie gar nicht so viel um den heißen Brei geredet haben, sondern uns einfach in ganz konkrete Situationen geführt haben, wo ich mir dann gedacht habe, so, oh ja, das ist echt toll, dass ich Französisch kann oder dass ich Portugiesisch kann. Es hat einen klaren Mehrwert, sei es sozial oder emotional oder was auch immer. Ich kann alleine mit meinen Großeltern sein und mich mit ihnen unterhalten und mich mitteilen. Und ich glaube, dass so dieses von früh an ganz konkret irgendwie auch greifbar machen, was es für Vorteile hat und was es bringt, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig oder war zumindest bei mir sehr wichtig. Weil man natürlich auch diese Rebellionsphase hat, also die hatte ich auch so in der Pubertät, da hatte ich halt irgendwie gerade gar keinen Bock, da hat man ohnehin keinen Bock, das zu tun, was die Eltern einem vorschreiben. Und dann hatte ich eben auch keinen Bock, quasi mir die Mühe zu machen, mit ihnen auf Französisch oder Portugiesisch zu sprechen, was dann, glaube ich, auch so ab der Pubertät dann halt auch wirklich die absoluten Minderheitssprachen waren, selbst wenn man irgendwie auch nur Französisch in der Schule hatte. Aber ich meine, die Eltern sieht man dann nur am Abend und den ganzen Tag hat man halt wahrscheinlich auf Deutsch oder sogar auf Englisch oder noch anderen Sprachen irgendwie gesprochen oder irgendwie auch Filme oder andere Medien konsumiert. Das heißt, ja, ich glaube, es muss sehr greifbar gemacht werden. Für mich war es dann natürlich auch recht schnell greifbar durch die Schule, weil ich dann wusste so, ah ja, das ist schon cool, dass ich mich hier irgendwie einfach in Französischunterricht setzen kann und während alle anderen erstmal die Hauptverben auswendig lernen, kann ich mich quasi, sage ich jetzt mal, etwas entspannt zurücklehnen. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Und ich habe auch gemerkt, dass mir Englisch dann irgendwie auch super leicht fiel, wahrscheinlich auch, also solche Dinge. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und genau, also ich glaube, es ist dann wahrscheinlich so ein Zusammenspiel von auch anerkennen, dass es schwierig ist. Also ich finde, es darf auch einfach nicht negiert werden oder geleugnet werden. Man darf jetzt nicht sagen, ah, das ist ja einfach nur toll. Nö, es ist halt durchaus auch herausfordernd. Und manche tun sich damit natürlich auch schwerer als andere. Auch sowas muss man anerkennen. Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde, dann darf man irgendwie auch nicht dogmatisch sein und das dann irgendwie die Kinder total zwingen oder sowas, sondern was das bei mir halt irgendwie wirklich so bereichernd gemacht hat, war, dass ich einfach von selbst gemerkt habe, dass es toll ist. Und gerade in Brasilien, was dann ja auch noch wirklich weit entfernt ist und wo man dann nicht so oft Zeit verbracht hat, bin ich halt hingekommen und konnte mit, ja, allen Menschen sprechen und konnte irgendwie auch die Kultur verstehen. Das heißt, ich konnte irgendwie auch mitlachen und hatte auch Filme gesehen und Musik gehört, die Menschen und meine Familie und Freunde vor allem dort auch gehört haben. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Bereicherung und das versteht man auch als Kind. Und ich glaube, dass deswegen diese Frage nach, hey, wie haben deine Eltern eigentlich den Wunsch in dir geweckt und zeitgleich auch, welche Schwierigkeiten hattest du? Ich glaube, das geht ja halt ganz stark miteinander her. Also sozusagen die krassen Schwierigkeiten können natürlich auch ein Negativfaktor sein, aber man muss halt schauen, dass man diese vielen positiven Faktoren, die es ja gibt, dass man die halt auch tatsächlich zugänglich macht und dass man zeigt, hey, wie cool, schau mal, wir können uns, was weiß ich, wir können dieses Buch lesen, wir können diesen Film ansehen, wir können gemeinsam dieses Lied singen und vielleicht irgendwie auch zu dem Lied tanzen und dazu irgendwas machen. Oder zum Beispiel, ich weiß noch, dass mir Frankreich ganz viel über auch sowas wie Essen mitgeteilt wurde. Ist ja auch einfach, finde ich, sehr, sehr offensichtlich, dass man das machen kann. Aber ich weiß noch, dass ich es richtig cool fand. Also ich war schon immer so jemand, der super gerne so Backwaren und sowas gegessen hat. Croissants schon immer absoluter Dream für mich. Und ich weiß noch, dass mein Vater mich dann auch immer in den Boulangeries in Frankreich dann quasi hat selbst bestellen lassen. So, komm, Julia, du kannst das. Und das ist natürlich irgendwie mega cool. Also ich glaube, man muss das irgendwie greifbar machen. Oder jetzt, wie bei dir in deinem Fall, halt andersrum, das Deutsche, dass man, was weiß ich, es gibt genug auch deutsche Familien in Frankreich, dass man das dann vielleicht zugänglich macht. So, und jetzt noch zu den Mutmachern. Ich glaube, das Coolste, was man machen kann, wenn man irgendwie Sprache vermitteln möchte, ist zu zeigen, dass Sprache nicht nur Grammatik ist. Sprache ist nicht nur Vokabeln auswendig lernen. Man muss ganz klar dazu sagen, ich war zum Beispiel nie in einer irgendwie Sprachschule oder so für Portugiesisch. Französisch hatte ich dann ja in der Schule. Das heißt, ich hatte wahrscheinlich auch einfach nicht diesen so ganz, sagen wir mal, formalen Teil, den Kinder ja oftmals richtig doof finden. Den hatte ich nicht. Und ich glaube, das hat bei mir aber sehr krass dazu geführt, dass ich eine wahnsinnig positive Erfahrung hatte. Und ich glaube, dass wenn man eben genau das zeigen kann, was ich vielleicht jetzt auch so ein bisschen beschrieben habe und erlebt habe, dass Sprache Kultur ist, dass Sprache Austausch ist, dass Sprache bedeutet, dass man an sozialen Events halt auch teilnehmen kann und nicht irgendwie ja quasi daneben sitzen muss, weil man es nicht versteht, sondern das Glück hatte, dass eben Mutter oder Vater auf der einen oder anderen Sprache mit einem gesprochen haben, dann ist das eben wahnsinnig bereichernd und das muss, glaube ich, auch sehr klar gemacht werden. Diese Bereicherung muss quasi in den Vordergrund gestellt werden. Und deswegen, auch wenn ich mich sehr klar daran erinnern kann, dass ich mich so oft sehr rebellisch oder dagegen gehalten habe, gerade weil ja auch ja Doppelsprachigkeit oder Mehrsprachigkeit auch einfach, würde ich sagen, doch diskriminiert wird oftmals. Also zumindest auch so von der Sichtbarkeit, es ist wahnsinnig. Ja, oder etwas, was überhaupt nicht sichtbar ist, finde ich. Ich habe da mal einen tollen Bericht auch in der Tagesschau gelesen. Es gibt ja auch den Tag der Mehrsprachigkeit. Der, ja, möchte ja jedes Jahr quasi so ein bisschen Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es eben einen doch beachtlichen Teil in Deutschland, aber eben auch in Frankreich oder anderen Ländern weltweit gibt, in denen ja Mehrsprachigkeit einfach doch für einen erheblichen Prozentsatz der Bevölkerung ein wichtiger Teil der Identität ist. Und ich glaube, dass wenn man eben zeigt, dass das nicht nur Herausforderung ist. Also Mehrsprachigkeit bedeutet eben nicht nur, was weiß ich, wenn man im Zuhause nicht Deutsch spricht, heißt es nicht, dass jetzt irgendwie der Deutschunterricht und alles abgebaut wird oder so, sondern nein, es ist eine wahnsinnige Chance. Es ist eine Chance, weil man eben andere Sprachen viel besser lernen kann. Ich habe auch schon super viele Artikel darüber gelesen, wie Mehrsprachigkeit gerade im jungen Alter dazu führt, dass sich das Gehirn positiv entwickelt. Ich glaube, es lehrt auch wahnsinnige Toleranz, es lehrt Diversität, Vielfältigkeit aktiv zu leben. Es lehrt, dass es unterschiedliche Blickwinkel auf eine Sache gibt. Und gerade diese wahnsinnige Chance in Mehrsprachigkeit zu vermitteln, das ist, glaube ich, klingt, glaube ich, gerade wahrscheinlich auch schwieriger, als es ist. Weil es kann einfach in kulturellen Situationen, in sozialen Zusammentreffen ganz, ganz einfach gemacht werden. Und ich glaube, wenn man hervorhebt, so hey, durch deine Mehrsprachigkeit lernst du auch ja unterschiedliches Denken, wie Menschen quasi allein wie ein Satz unterschiedlich gebaut wird, wie unterschiedliches Vokabular oder auch so kulturelle Besetzung von Wörtern. Allein weil du das weißt, kannst du ja vielleicht besser, ich weiß nicht, interkulturell kommunizieren, vielleicht kreative Probleme lösen, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass wenn eben das in den Vordergrund gestellt wird und gesagt wird, hey, dafür ist es aber auch nicht schlimm, wenn zum Beispiel wir in meinem Fall dir in der Grundschule bei einem Vortrag das Alltagswort Staubsauger nicht einfällt, dann mein Gott, das ist, glaube ich, finde ich so ein bisschen die Aufgabe, dass man das vermittelt und genau damit von den ja existierenden Schwierigkeiten, die man, finde ich, auch wirklich nicht vergessen darf, dass man aber so ein bisschen Kindern oder auch Menschen grundsätzlich vielleicht hilft, dass man sagt, hey, du, selbst wenn das vielleicht an manchen Stellen schwierig ist, dann wirst du trotzdem irgendwann oder wahrscheinlich recht bald davon profitieren und wirst sehr viel gelernt haben und sehr viel mitgenommen haben, Wertvolles mitgenommen haben. Und ich glaube, genau, dass das quasi ja die Aufgabe ist. Und ich hoffe, das war jetzt irgendwie auch mutmachend tatsächlich. Genau, noch ein weiterer Punkt zu den Schwierigkeiten ist natürlich auch, dass mir sehr bewusst ist, dass ich mit meiner Mehrsprachigkeit, glaube ich, auch zwei Sprachen habe, die jetzt zumindest in dem deutschen Kontext halt vielleicht auch einfach, glaube ich, eher positiv gesehen werden, gerade Französisch. Aber ich weiß zum Beispiel auch von vielen FreundInnen, die halt, ja, andere Sprachen zu Hause gesprochen haben, sei es Türkisch, Arabisch, Persisch, die halt durchaus auch über diese Mehrsprachigkeit zum Teil Rassismuserfahrungen gemacht haben, weil sie zum Beispiel mit irgendwie einem Elternteil im Bus saßen und komische Kommentare an den Kopf geworfen bekommen haben oder sonst irgendwo in einer Situation, wo quasi ja Außenstehende auf diese Mehrsprachigkeit vielleicht auch reagieren konnten und halt immer gleich unterstellt wird, so, ah, man ist quasi das Ausländerkind und Das hatte ich jetzt mit dem Französischen, glaube ich, im deutschen Kontext jetzt nicht so stark, aber zum Beispiel mit dem Portugiesischen schon deutlich eher. Also dann kommen so komische Latino-Witze oder so komische, jetzt kommen die Ausländer wieder oder solche komische Kommentare, das haben wir durchaus gehört. Gerade wenn ich mit meiner Mutter eben unterwegs war, auch sehr komische Blicke. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Aspekt, den ich bei der Mehrsprachigkeit auf gar keinen Fall, also ich glaube, den darf man auf gar keinen Fall vergessen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man mit Kindern da sehr offen drüber spricht, so hey, anders sein ist in Gesellschaften immer eine Herausforderung und immer schwierig und kann bereichernd sein. Ich glaube, ich habe jetzt schon sehr viel über die Bereicherung gesagt, aber halt auch mit Inakzeptanz und vor allem Intoleranz einhergehen. Also ich glaube, man muss sehr früh auch durchaus sagen, hey, das kann sein, dass dir das begegnen wird. Das heißt dann aber nicht, dass du dich dafür schämen solltest oder dass das schlecht ist. Weil ich hatte schon immer mal wieder eben so, ja, das Gefühl, dass man uns dann komisch abgestempelt hat oder so. Gerade wenn ich zum Beispiel bei Behördengängen oder so mit meiner Mutter, wie gesagt, ich spreche mit ihr nur auf Portugiesisch eigentlich, dass wir dann bei einem Behördengang irgendwie, habe ich dann mit ihr auf Portugiesisch gesprochen und dann kam gleich eine ganz komische Reaktion zurück. Also sei es ein komischer Kommentar, so, oh, das muss jetzt hier aber nicht sein. Ne? Oder ja, oh, die Latinos oder sowas. Also ich glaube, dass das nicht unterbeleuchtet werden darf, auch wenn natürlich Felicia jetzt in deinem Fall irgendwie Deutsch und Französisch, glaube ich, halt eher unproblematisch ist. Ich meine, man denke nur daran zurück, wie es irgendwie vor 60 oder 70 Jahren war. Da war das ja auch eine andere Nummer. Aber eben, das gibt es mit Sprachen noch heute, dass denen mit Intoleranz begegnet wird. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Ja, und außerdem jetzt auch noch eine weitere Schwierigkeit, die vielleicht auch eher so diesen deutsch-französischen Kontext anbelangt, ist zum Beispiel auch, dass also meine beiden französischen Urgroßeltern im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und einer davon war unter anderem eben auch in Deutschland Kriegsgefangener. Und für den war es natürlich total skurril, als dann seine Urenkelkinder so rumgerannt sind, die ganze Zeit irgendwas auf Deutsch rumgekrischen haben, muss man natürlich auch sagen. Und das war irgendwie auch interessant, weil man mit über diese Mehrsprachigkeit ganz schnell gemerkt hat, dass man eben in dem Fall jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt auch mal ganz offen, irgendwie Wunden aufreißen konnte. Und zeitgleich aber ja sich auch so ein bisschen immer als so, also ich fühle mich immer so ein bisschen so als, ja, was weiß ich, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber vielleicht Botschafterin irgendwie der jeweiligen Kultur, also je nachdem, in welchem Kontext ich bin. Und zum Beispiel in Frankreich fühlte ich mich dann immer sehr, ja, schon fast dazu genötigt, so ein bisschen zu erklären, so, ja, aber in Deutschland spricht man nicht so wie in den alten Nazi-Filmen. Also das musste ich tatsächlich des Öfteren erklären. Und so wurde man eben auch ganz schnell so zur, ja, schon fast so ein bisschen zur kleinen Kulturbeauftragten. Und das halt eben schon in sehr, sehr jungen Jahren. Und man wurde sich sehr schnell kultureller Unterschiede, aber auch eben verschiedener, ja, oder geschichtlicher Kontexte bewusst. Und genau, ich glaube, dass das auch noch dazu kommt. Also man sagt auch ganz oft, dass eben mehrsprachige Kinder oder halt auch einfach Kinder, die in mehreren Kulturen aufwachsen, ja, so eine gewisse Reife vielleicht manchmal auch einfach schon mitbringen müssen, weil sie aufgrund dieser Vielfältigkeit ja vieles erklären müssen und auch erstmal quasi ihr Anderssein erklären müssen und eben die andere Kultur oder die unterschiedlichen Kulturen anderen erklären müssen. Also ich glaube, dass dieser Faktor sich immer wieder erklären müssen, das ist auf jeden Fall etwas, was mit einhergeht und das geht eben weit über Sprache hinaus, sondern betrifft eben auch Kultur, Geschichte, im späteren Alter finde ich dann auch recht schnell Politik. Genau.
Ja, bei dem Erfahrungsbericht von Julia merkt man, wie auch schon bei dem Erfahrungsbericht von Christelle in Folge Nummer 3, zwei zweisprachige Berichten habe ich die genannt, dass im Optimalfall irgendwann trotz Rebellionsphasen der Wunsch stark wird, dass man selber diese Sprachen anwenden will und dass man irgendwann merkt, hey, meine Mama oder mein Papa, die wollen mich nicht nur ärgern und nerven und machen das mir zuliebe, dass sie eben ihre Sprache mit mir sprechen. Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht so viel kommentieren, weil ich finde, dass Julias Sprachnachricht für sich steht. Ich bin komplett bei ihr, wenn sie sagt, dass man das nicht zu dogmatisch angehen sollte, dass man nicht nur Grammatik und Vokabeln in der einen Sprache irgendwie lernen sollte. Also man sollte die Sprache zugänglich machen. Entweder eben durch Spiele oder Urlaub oder ja, das, was sie halt auch gesagt hat, einfach die positiven Aspekte klar machen, dass das Kind merkt, dass es eine Bereicherung ist. Ja, Julia ist nicht nur rein auf die Sprache eingegangen, sondern vor allem auch viel auf die kulturellen Aspekte Und ich finde es auch richtig toll, dass da auch ein Thema angesprochen wird, was bisher noch gar nicht thematisiert wurde. Und zwar eben negative oder unangenehme Spracherfahrungen. Und sie sagte mir auch, dass es sogar noch teilweise auf der weiterführenden Schule so war, dass sie Redewendungen auf Deutsch nicht kannte. Da hat sie einfach immer Unterschiede zu den Mitschülern gemerkt. Auch wenn den anderen in dem Moment eigentlich gar nicht klar war oder die dann vielleicht auch nicht verstanden haben, warum sie das jetzt nicht versteht. Noch was zum Thema Tag der Mehrsprachigkeit, was Julia ja auch angesprochen hat. Den Tag nennt man auch Europäischen Tag der Sprachen oder ETS. Der ist jedes Jahr am 26. September seit 2001. Und Julia hat mir da auch einen interessanten Artikel dazu geschickt von treff.europa.de, in dem man auch zu dem Post von der Tagesschau kommt, den sie anspricht. Ich verlinke euch diesen Artikel in der Folgenbeschreibung, der heißt, es braucht mehr als einen Aktionstag, um die Sprachenvielfalt in Europa zu würdigen. Ja, ich sage noch ein paar Worte zum ETS, bevor ihr den nächsten Wortbeitrag hört von Evelyn. Der Europäische Tag der Sprachen oder der Tag der Mehrsprachigkeit, wie man ihn auch nennt, geht auf eine Initiative vom Europarat in Straßburg zurück. Und auch die Europäische Kommission hat sich angeschlossen. Und zu diesem Anlass werden europaweit Veranstaltungen organisiert von Bildungseinrichtungen, Kulturinstituten und Vereinen zum Beispiel. Und als ich so ein bisschen dazu recherchiert habe, war ich verwirrt, weil es gibt nämlich darüber hinaus auch noch einen anderen Tag, den sogenannten Tag der Muttersprachen. Das sind aber zwei unterschiedliche Initiativen. Das eine hat nichts mit der Europäischen Kommission zu tun. Der Tag der Muttersprachen ist nämlich im Februar und ist ein von der UNESCO ausgerufener Gedenktag für die 6000 Muttersprachen weltweit. Da hatte ich mal so eine Umfrage bei Instagram gemacht, wie viele Muttersprachen ihr denkt, dass es gibt. Jetzt habe ich es ja hier schon gesagt, also es gibt 6000 ungefähr. Und bei beiden Tagen geht es aber natürlich auch darum, wie Julia ja auch schon so schön gesagt hat, die Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit zu feiern und zu erleben. Und ich verlinke euch auch nochmal zu diesem UNESCO-Sprachentag, Tag der Muttersprachen, einen Artikel, falls euch das interessiert. Julia spricht ja auch das Thema Ausländerfeindlichkeit an oder witzig gemeinte Bemerkungen, die bei dem Adressaten aber gar nicht witzig ankommen. Ich glaube ganz oft, dass man das gar nicht so bewusst macht. Also, dass man, ja, vielleicht manchmal, wenn man unbeholfen ist, also ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen, aber es ist ja wirklich so, dass man mit bestimmten Ländern bestimmte Sachen assoziiert. Wenn ich an Frankreich denke, selbst ich, die schon 8 Jahre in Frankreich lebe, denke ich einfach an Baguette und Rotwein und Croissants und blöden Second Degré und keine Ahnung, es ist halt einfach so, dass man eben bestimmte Assoziationen hat mit einem Land, aber dass man das dann demjenigen unter die Nase bindet, macht halt einfach gar keinen Sinn. Also vielleicht will man demjenigen damit zeigen, man weiß ja was über dieses Land. Wie in Australien irgendwie jeder Zweite zu mir gesagt hat, oh, du bist Deutsche, Oktoberfest, Bier, Brezel oder so. Aber es ist halt einfach nicht lustig, weil ich weiß, dass man in Deutschland Brezeln isst und dass es das Oktoberfest gibt. Also, ne? Wir denken halt einfach in Schubladen als Menschen. Und wenn ich an Italien denke, toller Übergang zu Evelyn, denke ich sofort an Pizza, Cappuccino, Spaghetti. Nein, Spaß, also doofer Übergang. Aber ihr hört jetzt tatsächlich Evelyn, die Italienisch mit ihrem Sohn spricht. Jetzt könnte man denken, was ich nämlich auch dachte, als ich sie zuerst sprechen habe, hören, dass sie Italienerin ist. Ist sie eigentlich auch, aber das wusste ich vorher auch nicht. Ich Geografie-Niete. Sie kommt aus Norditalien, also aus dem Südtirol bei Bozen in der Nähe. Und da spricht man Deutsch. Irgendwie hatte ich immer nur die Dachländer auf dem Schirm, also DACH, ne? Deutschland, Österreich, Schweiz, dass man da Deutsch spricht, aber Italien, ja, denke ich irgendwie nicht sofort dran, dass man da ja auch Deutsch spricht. Also sie ist eben selbst zweisprachig aufgewachsen, ihr hört es gleich. Und ich kenne Evelyn dadurch, dass ich ihrem Sohn Deutschnachhilfe oder einen Deutschintensivkurs dabei war. Denn ich habe ja 2 Jahre lang in Paris als Sprachassistentin gearbeitet, nebenher, neben meinem Masterstudium. Und über diese Sprachassistenz kam ich auch an Grundschulen, wo ich so Cours d'Initiation gemacht habe, also so, ja, Einführungskurse Deutsch. Und in einer dieser Grundschulen war eben Evelins Sohn. Und als ich nach dem Tag der Mehrsprachigkeit recherchiert habe, kam ich auch auf einen Artikel aus dem Tirol von Vox News. Verlinke ich euch auch mal, weil ich das so cool finde, dass es eben in dieser Region nicht nur ein Ziel ist, was sich der Europarat ja gesteckt hat, dass jeder 3 Sprachen sprechen sollte. Also es ist nicht nur ein Wunsch, sondern jeder spricht schon von Haus aus mindestens 2 Sprachen und lernt dann eben eine 3. Sprache in der Schule. Und so war es eben auch bei Evelyn. So, jetzt höre ich aber auf, weiter hier komisch anzuteasern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Evelyns Erfahrungsbericht.
Hallo, ich bin Evelyn. Felicia hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, mich bei ihren Frankreich-Podcast zu beteiligen, um über meine Erfahrung über mehrsprachige Erziehung zu sprechen. Felicia habe ich kennengelernt, als die Lehrerin meines Sohnes in einem deutschsprachigen Privatunterricht war. Ganz kurz zu mir selbst. Ich bin Italienerin, komme aus Norditaliens, Bozen, Südtirol, das liegt an der Grenze an Österreich. Bin zweisprachig aufgewachsen, habe 2 Kinder, lebe in Paris und mein Mann ist portugiesischer Herkunft, in Frankreich aber geboren. Für mich war das absolut keine Frage, meine Kinder mehrsprachig zu erziehen, doch die Frage stellte sich nur, in welcher Sprache. Das hat sich natürlich erübrigt, denn mein Mann versteht und spricht absolut kein Deutsch, Italienisch schon. Und um ihn nicht auszuschließen, habe ich die italienische Sprache gewählt. Ich hätte absolut auf jeden Fall Deutsch gesprochen, wenn ich jetzt keine Wahl gehabt hätte. Da muss ich sagen, das verlangt sehr viel Strategie und Konsequenz und Disziplin, Deutsch auch eine 2. oder auch eine 3. Sprache mitzugeben. Also ich habe konsequent mit ihnen, also jetzt werde ich vor allem über meinen Sohn, der jetzt fast 12 Jahre ist, sprechen. Weniger über meine Tochter, die wird bald jetzt 4, die ist aber noch klein. Also meine erste Erfahrung habe ich auf jeden Fall mit meinem Sohn gemacht. Also ja, zurück zu meinem Sohn. Ich habe konsequent mit ihm Italienisch gesprochen, aber es gab eben Momente, wo er dann nur Deutsch mitbekam. Und zwar, wenn er einen Zeichentrickfilm schauen wollte, habe ich das natürlich immer nur auf Deutsch angemacht. Mit DVDs oder Kika oder zum Beispiel habe ich auch nur deutsche Bücher gekauft und Deutsch vorgelesen. Später dann habe ich ihm auch Logo gezeigt. Da war er immer begeistert, hat er immer wirklich begeistert Logo angeschaut. Ich habe ihn dann auch in einem deutsch-französischen Kindergarten eingeschrieben. Und zwar haben wir die Chance, hier im 10. Arrondissement einen deutsch-französischen Kindergarten zu haben. Da kam er leider später rein. Er war schon 4,5, denn ich habe ihn einfach viel zu spät eingeschrieben, erst mit einem Jahr. Man muss wissen, dass hier in Paris die Eltern die Kinder in speziellen Schulen einschreiben, wenn sie noch im Bauch sind. Deswegen kamen wir einfach direkt auf die Warteliste, als ich ihn erst mit einem Jahr eingeschrieben habe. Und später dann habe ich auch Kurse in deutscher Sprache organisiert. Und zwar haben wir dann einen Lehrer gefunden, der Yoga und Capoeira unterrichtete und eine andere Lehrerin Theater auf deutscher Sprache. Und eine Mutter eines Schulfreundes meines Sohnes hat eben Deutschunterricht mit Felicia organisiert. Da hat mein Sohn einfach begeistert mitgemacht, denn er war der Jüngste. Die Freunde waren 2 Jahre älter und schon nur deswegen war er einfach froh, mitmachen zu dürfen. Das war natürlich super. Und ja, ich habe auch immer nur Deutsch Babysitterin gesucht. Später hatten wir auch ein Mädchen, das hier bei uns wohnte, im deutsch-französischen Kindergarten arbeitete und halbtägig und sich dann ein bisschen um die Kinder hier daheim gekümmert hatte. Und dann hatten wir auch ein Jahr lang ein Au-pair-Mädchen, das dann das 2. Jahr auch noch hier blieb, weil er studiert hatte und als Tausch für das Zimmer hat sie sich auch ein bisschen mit den Kindern abgegeben und Deutsch gesprochen. Und das war natürlich für die Kinder super. Dann haben sie einfach Deutsch einfach viel mehr mitbekommen. Ja, ich muss sagen, die Kinder mehrsprachig erziehen zu wollen, verlangt wirklich sehr viel Disziplin. Und zwar muss ich mich echt anstrengen, als mein Sohn auch noch schon im Bauch war, kam mir das so komisch vor, mit ihm Italienisch zu sprechen, denn in dem Moment sprachen alle nur Französisch mit mir. Ich wohnte ja hier in Paris, in Frankreich. Und mit meinem Sohn auf einmal auf eine andere Sprache zu sprechen, war so komisch, auch wenn er dann da war. Aber ich habe mich wirklich anstrengen müssen. Ich habe das auch dann durchgezogen, denn ich wollte ihm einfach diese Chance mitgeben, mehrsprachig aufzuwachsen. Und ja, ich habe mich dann auch gezwungen, auch auf der Straße, auch im Park und auch wenn andere Leute um mir herum sind, in weiter Italienisch zu sprechen. Das ist vielleicht ein bisschen ungebildet. Das hat zum Beispiel, meine Eltern haben dann immer Sprache gewechselt, aber das war einfach ein, wie soll ich sagen, eine ganz andere Situation. In Bozen spricht man einfach mehrere Sprachen und wir bekamen das auch täglich mit. Also meine Kinder bekommen das jetzt nicht unbedingt täglich immer mit. Also das Umfeld spricht auf jeden Fall mehr, viel mehr Französisch, auch wenn sie jetzt in einem mehrsprachigen Umfeld leben. Aber damit meine Kinder auch mitbekommen, dass wenn sie an mich denken, nur an Italienisch denken, damit ihnen nur Italienisch kommt, habe ich einfach konsequent nur Italienisch mit ihnen gesprochen. Dazu muss man auch sagen, dass die italienische Sprache eine in dieser Hinsicht eine leichte Sprache ist, denn alle lieben Italien und die italienische Sprache und oh und Sonne und hin und her und auf und ab. Was natürlich mit der deutschen Sprache früher für mich ganz anders war, als ich klein war und wir in Süditalien ans Meer Ferien genossen, am Meer Ferien genossen, da war es halt natürlich anders, wenn ich dann mit meinen Geschwistern Deutsch gesprochen habe. Da kamen so Fragen wie, ja, wieso spricht ihr Deutsch? Wir sind in Italien und ihr lebt in Italien und so weiter und so fort. Und das ging auch ein bisschen schlimmer. Auch wenn ich das jetzt nie so schlimm aufgenommen habe, auch weil ich wusste, das kommt nicht von den Kindern. Und die Kinder mit 6, 7, 8, 9 Jahren, die wussten absolut nichts von dem Zweiten Weltkrieg. Das kam sicher von den Eltern. Aber wie gesagt, das hat mir nie so was ausgemacht. Ich habe mich dann immer nur gefragt, ja, wieso bin ich Italienerin oder Deutsche oder Französin oder ich bin einfach ein Mensch, der spricht einfach Sprachen. Und naja, es ist einfach ein Glück, mehrere Sprachen zu sprechen, ganz einfach. Die anderen müssen es halt später lernen, ganz einfach. Ja, zurück zu meiner Erziehung. Wo bin ich da stecken geblieben? Also mein Sohn kam dann in die Kinderkoll und die meisten Kinder von diesem Kindergarten gehen dann in die Lafayette-Schule. Das ist auch eine öffentliche Schule im 10. Arrondissement, die mittlerweile auch international ist. Die Kinder, die nicht in die Lafayette gehen, gehen zu Massillon. Die Schule ist bei Bastille. Ist auch eine mehrsprachige, zweisprachige Schule. Und die Kinder, die dann die Volksschule in der Lafayette besuchen, gehen meistens auf Balzac. Bei Balzac gibt es ein College und Lycée und da ist international. Und da ist eben mein Sohn in der deutschen Abteilung reingekommen. Ich muss sagen, natürlich, manchmal gibt es auch Schwierigkeiten. Manchmal möchten die Kinder nicht auf dieser Sprache sprechen. Zum Beispiel meine Tochter, die Kleine, sagt jetzt immer, wenn ich sie ein bisschen, unter Anführungszeichen, ein bisschen zwinge, Italienisch zu sprechen, dann sagt sie immer, arretta, arretta, arretta. Das heißt, hör auf, hör auf, hör auf. Mein Sohn hat das nie gehabt. Er hat immer, also wirklich, er hat hervorragend Italienisch gesprochen, bis er in die Volksschule reinkam. Das hat sich natürlich ein bisschen geändert, denn er ja den ganzen Tag dann Französisch hört und spricht. Und manchmal kommt es auch vor, dass die Kinder so ein bisschen auch so eine Rebellion haben gegen die Sprache oder vor allem vielleicht gegen den Eltern. Und als ich ihn dann erklärt habe, aber natürlich immer wieder erklärt habe, dass es ja nur eine Chance ist, dass er mehrsprachig aufwächst, klappt das dann auch wieder. Aber eben, man muss vielleicht auch hinnehmen, wie das Leben sich ändert, auch die Kinder sich ändern. Und er hat hervorragend gesprochen, jetzt spricht er immer noch gut, aber es kommen einfach französische Wörter immer mehr raus und es kommt auch einfach viel leichter für ihn. Naja, das muss man halt ein bisschen hinnehmen, es ist ein bisschen schwer für mich, aber ich nehme das hin. Ja, dann eine andere Strategie war ja auch, dass wir immer wieder in Bozen bei meinen Eltern waren. Hier in Frankreich haben die Kinder immer 1,5 Monate Schule und dann haben sie 2 Wochen Ferien. Das heißt, von September bis Juni sind das dann 4 mal 2 Wochen und da waren wir immer bei den Eltern und auch im Sommer. Und da hat er natürlich auch immer Deutsch mit meiner Mutter gesprochen, Italienisch mit meinem Vater. Und das leider ist jetzt seit einem Jahr fast immer ausgefallen, außer im Sommer und noch im Oktober. Aber ja, das merke ich einfach mit den Kindern, dass sie diese 2 Wochen, wo sie wirklich nur Italienisch und Deutsch hören, dass das einfach fehlt. Das zu den Strategien und zur Disziplin und zur Konsequenz und zu den Schwierigkeiten der mehrsprachigen Erziehung. Ich hoffe, das kann einen oder anderen weiterhelfen. Und ich habe gerne hier mitgemacht. Und das hat richtig Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.
Ja, bis mir Evelyn diese Sprachnachricht gemacht hat, wusste ich gar nicht, dass ihr Mann sogar auch noch einen portugiesischen Hintergrund hat. Ich habe dann nochmal nachgefragt, ob sie denn auch zu Hause Portugiesisch als 4. Sprache sprechen. Das tun sie allerdings nicht, denn es kommt nämlich ja auch bald oder jetzt wahrscheinlich ist schon Englisch dazugekommen. Dann sind es ja 4 Sprachen und sie hatten Angst, glaube ich zumindest, also so habe ich sie verstanden, dass 5 Sprachen zu viel wären. Und ich habe dann auch nochmal nachgefragt, ob ihr Mann denn Italienisch versteht, weil ich nicht wusste, ob sie quasi eine Sprache mit ihrem Sohn spricht, die der Partner nicht verstehen kann. Und sie hat mir geantwortet, dass er sogar für Italien arbeitet aktuell. Das heißt, ja, er spricht fließend Italienisch. Ich habe sie dann auch noch gefragt, wie sie eigentlich damals nach Frankreich kam. Da war sie 18 und sie hat hier in Paris eine Tanzausbildung gemacht und ist dann, ja, ähnlich wie ich, hier hängen geblieben. Ihr merkt, da sind immer ganze Biografien dahinter. Es geht eigentlich immer um viel, viel mehr als nur um die Sprache. Last but not least hört ihr jetzt auch eine Lebensgeschichte von Hendrik. Ton ab für Hendrik.
Meine Tochter ist 7 Jahre alt.
Ich spreche mit meiner Tochter Deutsch. Meine Frau spricht mit ihr Koreanisch und untereinander, beziehungsweise nur unter mir und meiner Frau, sprechen wir Englisch. Dadurch greift sie natürlich die englische Sprache auch auf. Warum wir die jetzt dreisprachig erziehen, ist einfach, Gelegenheit ist da. Warum sollen wir das nicht machen? Theoretisch, wir sprechen eigentlich nur unsere Muttersprache mit unserer Tochter. Wir versuchen es zumindest. Englisch hat sie halt durch die Schule aufgegriffen und ist halt im Moment ihre Hauptsprache. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwer, diese Sprache zu halten. Wir merken schon immer öfter, dass wir eher mit der englischen Sprache auf unsere Tochter zukommen, als dass wir unsere Muttersprachen sprechen, weil sie teilweise die Muttersprache nicht so gut versteht wie halt Englisch, was halt durch die britische Schule entstanden ist. Wir wechseln auch nicht die Sprachen, je nachdem, in welchem Land ist. Sie ist jetzt hier in Frankreich. Dadurch versucht sie in der Schule noch Französisch zu lernen. Aber mal sehen, also nach 4 Jahren, ob wir das noch beibehalten danach. Wäre natürlich schön. Die Schwierigkeit dabei ist, dass wir bei unserer Muttersprache bleiben müssen. Einfach aus dem Grund, man wechselt relativ schnell. Wenn die Kleine halt etwas nicht versteht, dann wechselt man schnell ins Englische, weil das halt im Moment ihre Hauptsprache ist. Und dadurch merkt man auch noch selbst, dass man nicht mehr in der Muttersprache zur Tochter oder zu unserer Tochter spricht. Da merkt man ganz schnell, dass man immer wieder hin und her springt. Und das ist halt etwas, was eine Schwierigkeit darstellt, dem Kind die Sprache beizubringen. Gleichzeitig muss das Kind natürlich auch mitmachen. Man merkt es sehr weit, dass sie selbst nicht immer eine Muttersprache verstehen möchte. Das heißt zum Beispiel, wenn man bei Besuchen ist und sie wird im Deutschen gefragt, dass sie dann einfach sagt, sie versteht es nicht oder sie guckt einen an, als ob man eine ganz andere Sprache spricht, obwohl sie es versteht, ganz normal. Das ist einfach dann ihr Ding. Was man da einfach machen kann, ist, man kann einen immer wieder darauf motivieren, dass sie weiter die Muttersprache verwendet, beziehungsweise zumindest das Verstehen läuft.
Vom Koreanischen selbst verstehe ich nur Gesten oder ein paar Wörter, aber ich kann meistens den Sinn dahinter ausmachen. Im Urlaub mit den Eltern, beziehungsweise mit meinen Eltern, regen wir doch die anderen immer an, dass sie Deutsch mit ihr sprechen, auch wenn sie es nicht versteht. Sagen wir auch allen anderen Familienmitgliedern, wenn sie mit der Kleinen sprechen, dass sie dann in die deutsche Sprache wechseln. Wenn es der Fall kommt, dass sie was nicht versteht, versuchen wir es dann in Englisch zu erklären und dann wechseln wir wieder ins Deutsche oder halt ins Koreanische.
Ja, Hendrik spricht zuletzt die Rebellionsphase an, wenn das Kind also so tut, als würde es nur Bahnhof verstehen. Und eigentlich sprechen ja alle diese Phasen an. Also auch Julia und Evelyn haben es angesprochen und auch schon Christelle und Mathieu in der Folge Nummer 2. Und da es noch so wahnsinnig viel zu dem Thema zu sagen gibt, ich habe auch neulich eine richtig interessante Sendung auf France Inter gehört, also hier beim Radiosender France Inter, wo es um die 3000 ersten Lebenstage des Kindes ging. Also die Sendung hieß auch Les 3000 premiers jours de l'enfant. Ich könnte, wie gesagt, euch ewig weiter erzählen zu dem Thema, aber bevor es wieder hier komplett ausartet, hebe ich mir noch Stoff auf für weitere Folgen und mache an dieser Stelle einen radikalen Cut. Jarrett, Jarrett, Jarrett. Und wünsche euch noch eine schöne restliche Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und ja, freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, arrivederci, ciao und au revoir.
Dann nehmen wir mal wieder auf.
Schwierigkeiten, die wir gesehen haben bei der Kommunikation mit unserer Tochter, ist einfach, dass wir selbst diese Sprache einhalten müssen, also bei unserer Muttersprache bleiben müssen, beziehungsweise auch das, wie soll man das sagen? Na gut, fangen wir nochmal neu an.